Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff. Guten Tag. An einem Tag, an dem sich wieder einmal zeigt, dass auch die Kulturwelt weit davon entfernt ist, normale gesellschaftliche Verhältnisse wiederzuspiegeln. Die weltweite Pandemie sorgt nach wie vor für massive Einschränkungen in Theatern, Opernhäusern und anderen Kultureinrichtungen. Und den Menschen, die dort arbeiten, geht es vielfach nach wie vor richtig schlecht, auch wenn sie nicht krank sind. Und trotzdem stemmen sie sich mit dem, was sie können, der Lähmung der kulturellen Leere entgegen und verdienen dafür Anerkennung. Drei Beispiele gibt es in dieser Sendung. Zuerst aus Berlin, wo heute Carsten Probst die 11. Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst vorgestellt wurde. Morgen beginnt sie. Die KuratorInnen Maria Berrios, Renata Cervetto, Lisette Lagnado und Agustin Perez Rubio haben sie als Prozess gestaltet, heißt es im Pressetext. Herr Probst, können Sie uns bitte zunächst mal dieses KuratorInnen-Deutsch übersetzen?
Mache ich gerne. Das KuratorInnen-Deutsch bzw. Englisch, Herr Koldehoff, das halte ich in diesem Fall auch tatsächlich für ein Problem. Sonst bin ich da ja sehr tolerant. Aber diese Biennale setzt eigentlich ganz auf das Dialogische. Und also auch bei den Gesprächen, die ich heute noch mit den KuratorInnen geführt habe, wurde mir noch nicht ganz klar, wen man eigentlich mit diesem Dialog in dieser Sprache ansprechen will. Denn eigentlich zielt man ja auf über das klassische Kunstpublikum hinaus, aber das versteht natürlich solche Formulierungen eigentlich eher gar nicht. Ja, was bedeutet dieses Prozesshafte? Es gab seit Herbst 2019 drei Veranstaltungsteile vor dieser eigentlichen Hauptausstellung, die wir jetzt sehen können. Das waren Ausstellungen von KünstlerInnen, Gruppen oder EinzelkünstlerInnen, die ganz bewusst eben diesem Dialog gewidmet waren und auch das KuratorInnen-Team dazu bringen sollten, die Stadt besser zu verstehen, besser kennenzulernen. Die Hauptausstellung, also die wir jetzt sehen können, möchte sich quasi gar nicht so als herkömmliches Ausstellungsformat verstehen, bei dem einfach nur neue Bilder auf den Kunstmarkt geworfen werden, wie das oft bei Biennalen ja der Fall ist, sondern auch hier soll zum Dialog eingeladen werden. De facto aber habe ich eine Ausstellung gesehen, die wie jede andere funktioniert. Eine gute, muss ich sagen, eine gute, sehr konzentrierte Ausstellung, aber teilweise auch mit sehr raumgreifenden Installationen, eben aber auch mit begrifflichen Schwellen, die für ein breites Publikum aufgebaut werden, die hier nicht weniger hoch sind, als wir das von anderen Ausstellungen mit Gegenwartskunst kennen.
Und nur um es nochmal zu verstehen, wenn Sie von einer zentralen Ausstellung sprechen, dann findet alles an einem Ort statt und nicht über die Stadt verteilt.
Doch, über die Stadt verteilt. Es gibt vier Ausstellungsorte. Es gibt aber zwei, würde ich sagen, Hauptorte, wo am meisten zu sehen ist. Ich finde diese vier Orte übrigens auch sehr schön ausgewählt. Der Hauptort, ein Hauptort ist traditionell immer, sind immer die Kunstwerke in der Auguststraße. Dort wurde die Biennale ja auch Ende der 1990er Jahre überhaupt erst gegründet. Hier ist auch sowas wie ein Grundthema angesiedelt. Das wird hier mit Antikirche übertitelt. Da geht es auf insgesamt drei Stockwerken um die Verwandlung des Christentums in eine, wie es heißt, Ideologie für Ausbeutung, Kolonialismus, Kapitalismus. Ja, und in dieser Antikirche treten dann also Künstlerinnen und Künstler als Zeugen quasi für Ungerechtigkeit, für Gewalt auf, die im Namen insbesondere des Christentums verübt wurde. Der zweite wichtige Ort ist der Gropiusbau, gut gewählt deshalb, weil diese heutige Ausstellungshalle vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch das Völkerkundemuseum war. Und so eignet sich dieses Haus sehr gut, um also auf Auswirkungen beispielsweise der Globalisierung auf indigene Kulturen hinzuweisen. Und hier habe ich eigentlich auch fast mit die eindrucksvollsten Arbeiten gesehen. Dann gibt es noch zwei kleinere Orte, einmal auf einem ehemaligen Firmenareal im Bezirk Wedding, ein von vielen Migranten bewohnter Bezirk. Und hier spielt eben das dialogische, der interkulturelle Austausch eine Rolle. Und in den Räumen der DAAD-Galerie im Herzen von Kreuzberg, da geht es um queere Lebensläufe und Communities, was auch zur Geschichte des Bezirks sehr gut passt.
Und Herr Probst, was macht denn diese Biennale zu einer guten Ausstellung, wie Sie es gerade gesagt haben?
Ja, dass man eigentlich, wenn man jetzt mal den kuratorischen Statements da nicht so sehr folgt, sondern sich allein auf das Optische verlässt, auf die Bilder, es eigentlich viel weniger um Opfergeschichten geht, sondern wenn Sie den Arbeiten selbst folgen, finden Sie hier sehr viele Positionen, die eigentlich sehr selbstbewusst sind, sehr stark in ihrer Bildsprache. Zum Beispiel eine Licht- und Videoinstallation im Gropiusbau, die eine Amazonas-Expedition nachstellt, in der eine Gruppe von Goldschürfern auf ein Heiligtum einer indigenen indigenen Gemeinschaft stoßen und dann von deren Geistern quasi besessen werden. Oder auch Malereien von Psychiatriepatienten aus dem Museum für Bilder des Unbewussten Rio de Janeiro, das schon seit 1952 existiert. Also die Stärke dieser Biennale liegt ganz klar darin, dass sie ganz bewusst auf prominente Namen verzichtet, dafür sehr starke Bilder vieler unbekannter Künstlerinnen setzt und dadurch auch Botschaften direkter vermittelt.
Carsten Probst über die 11. Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst, die morgen beginnt. Er konnte heute schon gucken. Vielen Dank. Auch an vielen Theatern wirkt es zumindest nach außen fast so, als gäbe es Corona nicht. Der September beginnt nämlich mit einer Fülle von Aufführungen. In Nordrhein-Westfalen macht den Anfang das Düsseldorfer Schauspielhaus. Hier inszeniert zum ersten Mal die aus Buenos Aires stammende, heute in Berlin lebende Choreografin Constanza Marcas eins ihrer inzwischen berühmten Mash-ups, Tanz, Musical und Sprechtheater. Hyperreal heißt das Werk für Düsseldorf und soll eine dystopische Science-Fiction-Komödie sein, inspiriert vom Philosophen Jean Baudrillard. Mehr geht ja kaum. Dorothea Markus hat das Stück gesehen.
Wohl dem, der solche Quarantänebedingungen hat. Eine knallige Innenlandschaft ist im großen Haus in Düsseldorf aufgebaut. Riesige Leuchter, ein neonfarbener Fahrstuhl, eine gewaltige Freitreppe, Tapeten mit blau-gelb-gigantischen Ginkgo-Blättern und dann dreht sich das Gebilde auch noch. Die Tänzer von Constanza Macras tragen metallische Glitzerfummel, doch all der Glanz scheint nichts zu nützen, denn ein geheimnisvoller Virus hat die Erde ereilt.
Während dieser Zeit, die jetzt die große Introspektion genannt wird, wurde weltweit ein Lockdown verhängt. Lass die Leute drinnen bleiben. Wir müssen drinnen bleiben, denn egal wie groß oder klein dein Haus ist, der physische Raum wird kontaminiert sein, wenn wir rausgehen. Wir bleiben also drin. Und zum ersten Mal in der Geschichte wird die Welt von einer einzigen Maßnahme zusammengehalten.
Kommt einem irgendwie bekannt vor. Zunächst wird in Constanza Macras Abend hyperreal, aber körperlich durchdekliniert, was es bedeutet, nicht mehr Herr oder Frau der Pandemielage zu sein. Schön ist, wie die 7 Tänzer und 4 Schauspieler ohne Worte erzählen, was Kontrollverlust bedeutet. Die eine treibt sich selber an, indem sie sich auf den Hintern klopft oder mit dem einen Arm den anderen zum Rotieren zwingt. Ein anderer gleitet künstlich grinsend über die Bühne, der dritte verliert schlaff ganz seine Haltung. Doch dann beginnen sie tagebuchartig ihre subjektiven Corona-Erlebnisse zu verkünden. Und das hat man irgendwie jetzt schon ein wenig zu oft gehört. Gibt es keine anderen Themen mehr als das, was die stillen Einkehrwochen mit uns machten?
Also Online-Dating ist mit Abstand das schlimmste Dating, das ich jemals gemacht habe. Ich meine, wie soll sich denn da irgendwas herstellen, irgendwas aufbauen? Ich war nach einer halben Stunde total betrunken. Ich meine, kein Augenkontakt, kein Geruch.
Ich habe mehr Zeit als üblich und üblicherweise habe ich Zeit. Ich denke über meine Existenz nach. Jetzt, wo ich eine Dramaturgie für mein Leben bräuchte, bevor mein Leben überhaupt eine entwickeln konnte.
Online-Dating, Keto-Diäten. Es geht um Yoga-Exzesse, Online-Shopping von Meditationskissen oder Pferdezubehör. Eine Zeit lang unterhalten sich die Darsteller ausschließlich mit den Phrasen aus alten Popsongs. Viele bunte Kostümwechsel geschehen. Und wenn das viele Reden einmal pausiert, finden sich die Tänzer zu hinreißend zackigen Soli oder exakt ausgeführter Gemeinschaftsgymnastik, rauschhaften Tanzformationen in 80er-Jahre-Fummeln zusammen, samt Stirnband und Aerobic-Dress. Oder sie singen ein Lied, hier etwa inspiriert von Aldous Huxleys Schöner neuer Welt, in der die Menschen in 4 Werteklassen eingeteilt sind.
Oh no, I don't wanna play with Delta children. Oh no.
Einerseits führt dieser bunte Abend die Lächerlichkeit der bürgerlichen Existenzsorgen vor. Andererseits feiert er sie bis zur Selbstverliebtheit mit unzähligen popkulturellen Zitaten. Und soll dieses halbgare Pandemie-Palaver wirklich etwas über die Zukunft erzählen, wie sich die Menschheit in künstlichen Surrogaten einrichten wird und dabei die Realität, was auch immer das heute sein soll, nicht mehr wahrnehmen kann? So in etwa meint es zumindest der Philosoph Jean Baudrillard, Inspiration für den Abend. Bei Constanza Macras ist diese zweite Ebene von Kritik an der selbstoptimierten und durchkapitalisierten Mittelstandsweltflucht zuweilen spürbar.
Ja, wahrlich schmerzvoll ist davon zu sprechen und schmerzvoll zu schweigen. Wir waren mal eine Gemeinschaft, die sich jedes Jahr hier in der Wüste trafen. Wir machten Party, spielten Musik, wir haben diese Stadt aufgebaut, Geld war verboten, wir haben nichts verkauft. Und jetzt ist Elon Musk hier und die Leute zahlen 400 Euro für ein Ticket. Ich hätte nie gedacht, dass man die Wüste gentrifizieren könnte.
Doch jede Kritik wird zugleich naiv überschwänglich performt, wie in einer Zirkusshow. Kein Abgrund, keine Krankheit, keine Existenzsorge weit und breit ist hier zu spüren. Energie und Hoffnung sprüht zum Schluss aus einer hinreißenden, knalligen 80er-Jahre-Gruppenchoreografie. I'm Far From Over von Frank Stallone. Und doch bleibt der zuckerwattige Abend stecken an seiner luxuriös banalen Oberfläche und in seinem Anspruch, eine Dystopie zu sein, unglaubwürdig. Und letztlich ziemlich uninteressant.
Und der Abend stammte von Constanza Makras in Düsseldorf. Dorothea Markus berichtete für uns. Heute werden aus erfolgreichen Büchern häufig Filme. Vor 150 Jahren waren Opern das Mittel der Wahl. 1866 zum Beispiel hatte in Paris die Oper Mignon von Ambroise Thomas ihre Uraufführung. Die literarische Vorlage war eine Episode aus dem zweiten Buch von Wilhelm Meisters Lehrjahre von Goethe. Das Opernstudio der Münchner Staatsoper hat das Stück von Thomas jetzt neu inszeniert. Nun spielt deren Handlung um das Jahr 1790 und enthält einige Handlungsstränge, die heute so gar nicht mehr gingen. Von Zigeunern ist da zum Beispiel die Rede und es lebe das rassistische Klischee von einem Mädchen, das möglicherweise geraubt oder entführt wurde, sich jedenfalls nicht freiwillig bei diesen Menschen befindet. Ich habe unseren Kritiker Jörn Florian Fuchs zunächst einmal gefragt, wie die Regisseurin Christiane Lutz diese Handlung heute zeigt.
Also sie konterkariert das Ganze nicht. Sie erzählt es schon 1:1 relativ klar auch nach, aber es spielt in der Gegenwart. Wir haben eine Künstlertruppe von heute, die allerdings ein bisschen retro gekleidet ist. Auch die Räume haben so ein bisschen Patina. Das heißt, mit dieser Verbindung, ja, Vergangenheit oder sagen wir mal Künstler, Künstlerin, die sich ein bisschen nach der Vergangenheit sehnen, aber im Hier und Heute leben, damit spielt diese Inszenierung eigentlich ganz schön, finde ich.
Nun hat der Stoff ja eigentlich alles, was man für eine spannende Geschichte sich wünscht und braucht. Mignon selbst hat ihre Vergangenheit vergessen. Jetzt spoilern wir ein bisschen, ihr Vater seine auch, kommen aber beide dann irgendwie wieder drauf. Das wirkt schon in der Vorlage ein bisschen unglaubwürdig. Wie geht man damit im Stück um?
Ja, es geht da ja um einen Brand. Also Mignon erwünscht sich dann, weil ihre Widersacherin Feline dort auftritt und Wilhelm Meister zunächst ja mit Feline irgendwie anbandelt, wünscht sich Mignon tatsächlich einen großen Welten- bzw. einen Theaterbrand. Den gibt es auch im Stück und auch auf der Bühne. Der Vater, der sich ja erst später als Vater dann entpuppt, er macht das, übernimmt gleichsam den unbewusst geäußerten Wunsch dieser Tochter. Und hier ist nun die Frage, warum macht er das an der Stelle und warum sind diese Figuren traumatisiert? Also warum ist Mignon ihrer Vergangenheit beraubt? Warum weiß sie nicht, wo sie genau herkommt? Warum gibt es diesen Vater, der auch nicht weiß, dass er der Vater ist bis zum Schluss? Und da erzählt nun Christiane Lutz auf eine ganz plausible Art und Weise, es hat schon mal einen Brand gegeben. Der Vater hat offensichtlich durch einen Unfall seine Frau umgebracht. Das heißt, wir sehen am Anfang ein großes Feuer. Er wurde gerettet, seine Tochter wurde gerettet, aber dadurch sind die beiden traumatisiert und haben das auf diese Art und Weise verdrängt. Das ist eine vielleicht etwas simple psychologische Erklärung, aber sie macht natürlich das Stück und auch den Abend dann relativ plausibel, bis hin dann zum leider eher tristen Ende, obwohl man, es gibt ganz verschiedene Fassungen dieser Oper, eigentlich das kurze Lieto fine spielt, also sprich alles wird gut, wird es hier nicht gut, denn auf dem Krankenbett, nachdem sie den Brand eigentlich überlebt hat, tauchen die Erinnerungen auf bei ihr. Und durch diese Erinnerung, wer sie eigentlich ist und was da passiert ist, stirbt sie.
Jetzt sprechen wir, Jörn Florian Fuchs, über eine Produktion des Opernstudios der Staatsoper, also die eher kleine Bühne. Und vor allen Dingen sprechen wir über Nachwuchskräfte, die gesungen haben. Wie haben die das gemacht?
Das ist in München eigentlich inzwischen immer eine sichere Bank in den letzten Jahren. Und da ist vor allen Dingen Sarah Guilford zu nennen als Mignon. Dies ist ein kleiner Eindruck.
Thank you.
Da merkt man also schon, dass da viele Facetten auch zu bewältigen sind, was sie sehr, sehr schön macht. Das ist ja die Femme fragile. Auf der anderen Seite aber auch dann die junge Frau, die eben sehr, sehr wütend wird und eben den Weltuntergang, den Weltenbrand haben möchte. Diese ganzen Facetten beherrscht sie sehr, sehr gut. Auch ihre Widersacherin Juliane Zara als Feline fand ich sehr überzeugend. Und dieses sehr junge, sehr, ja, wirklich enthusiastisch spielende Ensemble hat auch dann für großen Applaus am Schluss gesorgt.
Und das Orchester und sein Dirigent?
Eine Kammerfassung, Bayerisches Staatsorchester etwas verkleinert, was wahrscheinlich nicht nur an Corona liegt, sondern eher oder hauptsächlich oder nur am Spielort, dem Cuvier-Theater. Und dort hat nun Pierre Dumousseau am Pult gestanden, der auch diese großen Gefühlseruptionen bei Ambroise Thomas genauso beherrscht wie eben dann diese sehr feine Musik, die immer wieder wirklich sich so lyrisch vorarbeitet von Nummer zu Nummer. Also das ist eine sehr gute Mischung und doch wieder eine gute Produktion, ein großer Erfolg dieses Opern. Studios, das in den letzten Jahren, finde ich, immer wichtiger geworden ist, auch im Gesamtreigen der Premieren in der Spielzeit in München.
Ja, und Florian Fuchs war das über die Münchner Mignon-Inszenierung. Kritik am System des Kapitalismus, der ja weit mehr als nur ein wirtschaftliches Konzept ist, gibt es, seit er sich entwickelt hat. Aus politischer, aus ökonomischer, aus kultureller, aus sozialer Perspektive. David Graeber hat dieser Kritik mit seinen Forschungen und Veröffentlichungen eine weitere hinzugefügt, die anthropologische Perspektive. Das bestehende ökonomisch-gesellschaftliche System, so seine These, verurteile Menschen zu sinnlosen Tätigkeiten en masse, statt zu sinnfüllender Arbeit in Maßen. Damit und mit anderen anarchistischen Positionen wurde Graeber, 1951 in New York geboren, auch zu einem Vordenker der Occupy- und der Extinction Rebellion-Bewegung und er setzte sich für Themen wie Klimaschutz und Konsumverzicht ein. Im Alter von 59 Jahren ist David Graeber nun in Venedig gestorben. Hendrik Heinze erinnert an ihn.
Der Professor aus dem schwarzen Block, so wurde David Graeber einmal genannt. Ein Ausdruck so treffend wie die rote Arbeiterfaust aufs Spekulantenauge. 2012 war das, auf dem Höhepunkt von Graebers Bekanntheit. Zehntausende Demonstranten der Occupy- und der Blockupy-Bewegung hatten da die Wall Street und das Frankfurter Bankenviertel belagert und der immer wie ein schluffiger Professor wirkende Graeber war ihr Vordenker. Gebürtiger Amerikaner, Anthropologe, Anarchist, Aktivist, Autor. Die vielen Facetten eines Mannes, dem das Wort immer genauso wichtig war wie die Tat. 2012 war gerade Graebers Buch »Schulden, die ersten 5000 Jahre« erschienen. Eine knackige Abrechnung mit der kapitalistischen Ordnung, die der zuletzt in London lebende Gesellschaftswissenschaftler Graeber nie als historische Unausweichlichkeit verstand oder als Ergebnis der berühmten Sach- und Systemzwänge. Wir tun so, als wäre das Geld eine begrenzte physische Ressource, wie beispielsweise Öl, sagte er mal in einem seiner Interviews. In Wirklichkeit, so Graeber, ist Geld eine soziale Übereinkunft. Es besteht aus gesellschaftlich zirkulierenden Versprechen, die man auch ganz anders organisieren könnte. 2018 dann Bullshit-Jobs, vom wahren Sinn der Arbeit.
Well, for me, a bullshit job is a job where even the person doing it secretly believes that were that job to disappear, either it would make no difference at all, or the world might be a slightly better place.
Wieso eigentlich, fragte sich Graeber darin, gehen so viele Angestellte Tag ein, Tag aus zur Arbeit und tun dort Dinge, bei denen sogar sie selbst glauben, dass es keinen Unterschied macht, ob sie ihnen nachgehen oder nicht. Bürojobs eben, gut entlohnt und gesellschaftlich angesehen, aber auch furchtbar sinnlos.
No, I mean, I think that we're talking about something that makes people miserable for no reason. You know, I feel that this is a form of spiritual violence, which is having terrible effects on human lives.
Wir reden hier über etwas, das Menschen unglücklich macht. Für mich ist das seelische Gewalt, die verheerende Auswirkungen auf den Einzelnen und die Gemeinschaft hat. In einem Ausmaß, das wir nicht mal genau bestimmen können, weil wir kaum darüber nachdenken. In Umfragen sagen knapp 40% der Arbeitnehmer in den reichen Ländern, ihre Arbeit sei absolut sinnlos. Denken Sie mal, was das mit den Leuten macht, jeden Morgen aufzuwachen und zur Arbeit zu gehen und dabei zu glauben, dass es diesen Job gar nicht geben sollte. Traurigkeit, Angstzustände, gegenseitiges Niedermachen. Je sinnloser die Arbeit, desto unglücklicher der Arbeitende.
Wenn eine Gesellschaft weniger sinnlose Arbeit will, zu dem Schluss kam Graeber in seinen Bullshit-Jobs, dann muss sie sinnvolle Arbeit eben besser bezahlen. Eine Botschaft gewordene Erkenntnis, wie sie typisch war für diesen Mann. Es könnte alles immer auch ganz anders sein, ruft es aus seinen Büchern heraus. Lasst uns das nicht vergessen. Tieftraurig zeigt sich nun auf Twitter der kurdischstämmige Buchhändler vom Flohmarkt in der Londoner Portobello Road, mit dem Graeber Woche für Woche das Weltgeschehen diskutierte. Natürlich mit größter Sympathie für die Sache der Kurden. Niedergeschlagen auch der Kollege, der mit Graeber Telefondienst im Büro der Labour-Abgeordneten von ganz links außen schob. Er war einer unserer wichtigsten Autoren, teilt der überhaupt nicht linksradikale Klett-Cotta-Verlag in Stuttgart mit. Graeber hat uns ermöglicht, drängende Fragen unserer Zeit aus einer neuen ethnologischen Perspektive zu sehen. Reaktionen auf Graebers frühen, unerwarteten Tod mit nur 59 Jahren, die zeigen, wie viele Menschen er beeinflusst und berührt hat. Mit seiner steten Suche nach den richtigen Fragen und seiner ungebrochenen Hoffnung auf die guten Antworten.
Hendrik Heinze erinnerte an David Graeber. Susanne Lurwig hat die Kulturmeldungen und blickt ebenfalls zunächst auf ein Leben zurück.
Und zwar auf das von Birol Ünel. Er spielte die Hauptrolle in Fatih Akins sensationellem Film Gegen die Wand, der die Liebesgeschichte zweier Psychiatrieinsassen, zweier in Deutschland lebender Türken erzählt. Das Drama gewann 2004 bei der Berlinale den Goldenen Bären und machte sowohl Ünel berühmt als auch Sibel Kekeli, die die weibliche Hauptrolle spielte. Birol Ünel war nach dem Erfolg eine Identifikationsfigur für Teile der türkischen Community. Kritiker bezeichneten ihn als eine Humphrey Bogart-Figur, von der man noch viel hören werde. Und so war es. Unter anderem trat er in Fatih Akins Film Soul Kitchen auf und verkörperte einen Gourmetkoch, der auch schon mal die Messer fliegen ließ, wenn ihm Dinge nicht passten und sehr deutlich machte, wie er seine Arbeit sieht.
Ich weiß so viel von Restaurants, dass ich weiß, dass ich kein eigenes haben möchte. Hackstück Hawaii, Frikadellen. Backfisch, Spaghetti in Sahnesoße, Spinat in Sahnesoße, Pommes in Sahnesoße. Den Mist koche ich nicht.
Bevor Birol Ünel durch Gegen die Wand einem breiten Publikum bekannt wurde, war er schon in Heinrich Brilleurs Zweiteiler Todesspiel zu sehen und als KZ-Häftling an der Seite von Tony Curtis. Sein Erfolg blieb jedoch nie konstant. Er hatte mit Geld-, Wohnungs- und Alkoholproblemen zu tun und war seit längerem an Krebs erkrankt. Wie heute bekannt wurde, starb Birol Ünel bereits gestern. Er wurde 59 Jahre alt. Das schönste deutsche Buch ist in diesem Jahr ein knapp 600 Seiten starker Band mit dem Titel »Das Jahr 1990 freilegen«. Es ist im Leipziger Spektor Verlag erschienen und eine Zusammenarbeit des Verlegers Jan Wenzel mit dem Grafiker Wolfgang Schwärzler. Das Werk umfasst aufwendig recherchiertes Fotomaterial, Zitate, Aufsätze und Interviews. Die Zeit würde lebendig und, so die Jury, man könne das Buch aufschlagen und hinabfahren ins Bergwerk der Erinnerung. Die Auszeichnung für das schönste Buch wird seit mehr als 20 Jahren verliehen und ist inzwischen mit 10.000 Euro dotiert. Die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, kurz SPK, wird nicht ohne die Länder gehen, das sagte Berlins Kultursenator Klaus Lederer von der Linken. Und der sieht die Länder auch weiterhin in der Pflicht. Wegen der strukturellen Unterfinanzierung der Stiftung kämen mit Sicherheit hohe zweistellige Millionenbeträge auf die Träger der Gesamtstruktur zu, so Lederer. Das wird Berlin alleine nicht stemmen können. Während der eine Blockbuster Tenet von Christopher Nolan einen kleinen Hoffnungsschimmer für die Kinobranche bedeutet, entzieht sich das neueste Disney-Werk Mulan dem Markt komplett. Die Realverfilmung eines chinesischen Märchens ist nur bei Disney Plus zu sehen und kostet neben dem Abo zusätzliches Geld. Demnächst wird sicher dennoch sehr genau geschaut, welche Variante sich eher lohnt, die Kino- oder die Couch-Version eines Actionfilms. Derzeit gibt es auch kaum Nachschub und jetzt wird auch noch der neue Batman verschoben. Hauptdarsteller Robert Pattinson ist positiv auf Corona getestet.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Martin Zagatta mit den Informationen am Abend. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.